Allergien. Was passiert, wenn unser Immunsystem überreagiert und was können wir dagegen tun? Das klären wir heute. Herzlich willkommen. Mein Name ist Moritz Binder. Ich bin Arzt für Gesundheit und begrüße dich zu einer neuen Folge im Podcast Länger leben. Die Pollensaison ist von April bis August, das heißt, wir sind mittendrin und ca. 30% der Bevölkerung leiden chronisch unter allergischen Symptomen. Und was wir jetzt machen, ist einmal zu überlegen, was sind die Ursachen, also wie entsteht eine solche Allergie und welche Möglichkeiten gibt es dann zur Therapie, um eben diese Beschwerden zu lindern und vielleicht sogar auf die lange Sicht. Jetzt ist es interessant, initial die Kernaufgabe des Immunsystems einmal herauszuarbeiten. Man kann nämlich das Immunsystem ganz komplex und vielschichtig aufdröseln und differenziert betrachten. Die Kernaufgabe ist aber die Differenzierung in körpereigen und körperfremd. Also, wenn irgendeine Immunzelle durch den Organismus wandert, im Blut zum Beispiel, und dann sieht sie eine Darmzelle, dann lässt sie die in Ruhe, weil die ist körpereigen, die gehört zu mir als Organismus. Und wenn sie irgendein Bakterium sieht, das da auch irgendwie im Darm lebt und dahin gehört und das passt, dann lässt es das auch in Ruhe. Aber wenn da irgendein pathogenes Bakterium ist, irgendeines, das da nicht hingehört oder nicht in diesem Ausmaß hingehört, dann sagt diese Immunzelle, hey, ich hole jetzt meine ganzen Kumpels und wir machen dich jetzt platt. Das ist also die Kernaufgabe des Immunsystems. Und bei Autoimmunerkrankungen, das wäre ein anderes Thema, da ist das zum Beispiel auch schräg. Da wird dann die Darmzelle, die eigentlich in Ruhe gelassen werden sollte, die wird angegriffen aus verschiedensten Gründen. So, aber das ist die Kernaufgabe. Und wenn wir jetzt überlegen, was ist dann die Allergie, dann haben wir so, wie so oft, zwei Faktoren, die zusammenspielen, nämlich die Genetik und die Umwelt. Es gibt den Begriff der Atopie oder den Formenkreis der atopischen Erkrankung. Das ist Asthma und Neurodermitis und. Und bei diesen Erkrankungen, da haben wir immer eine erblich mitbedingte Tendenz, auf gewisse Antigene sensibilisiert zu werden. Das klingt schon kompliziert, aber was heißt das? Wir haben also eine Grundveranlagung oder eine Vorbelastung, eine Prädisposition überhaupt, so eine immunologische Überreaktion, Hypersensibilitätsreaktion zu entwickeln. Und wenn ich diese Veranlagung habe, dann braucht es aber die Umwelt auch noch in einem gewissen Maß, dass sich dieser allergische Immunphänotyp tatsächlich ausbildet. Und da gibt es ganz spannende Forschung, die nahelegt, dass vor allen Dingen die ersten 5 Lebensjahre zählen. Weil wir plumpsen auf die Welt und ich habe schon gesagt, das Immunsystem kann man ganz komplex aufdröseln und anschauen. Aber eine Unterscheidung, eine mögliche, ist die in das angeborene Immunsystem und das adaptive Immunsystem. Also wenn ein kleines Kind auf die Welt kommt und sich doof irgendwo aufratscht, dann kriegt es ja in aller Regel da keine schwere Infektion, wenn da so ein kleiner Kratzer an der Hand ist, sondern das Immunsystem sorgt dafür und vielleicht auch noch ein paar Immunglobuline aus der Muttermilch, dass diese Wunde halt gut heilt und da keine Infektion entsteht. Und dann gibt es aber das adaptive Immunsystem, der Teil des Immunsystems, der sich erst abarbeiten muss an der Welt und die Welt irgendwie kennenlernen. Also in den ersten 5 Lebensjahren, da haben wir eine mikrobielle Konfrontation. Und da lernt das Immunsystem verschiedene Erreger kennen. Und wenn es dann beispielsweise so ein paar Erkältungsviren mal mitgenommen hat, dann ist es dagegen kompetent. Nicht hundertprozentig, aber die Wahrscheinlichkeit, dass eben das kleine Kind, wenn es in den ersten Lebensjahren die ganzen Schnupfnasen aus dem Kindergarten einmal mitgebracht hat, dann eben mit 8, 9, 10 Jahren nicht mehr so häufig Infekterkrankungen kriegt, ist hoch. Und jetzt gibt es in diesen ersten 5 Lebensjahren, beziehungsweise auch schon im Mutterleib, einige Bausteine, die dazu beitragen, dass diese Ausformung, diese Kompetenzentwicklung des Immunsystems gelingt. Und das ist zum Beispiel der Kaiserschnitt bzw. die Spontangeburt. Also wenn das Kind auf physiologischem Weg durch den Geburtskanal tritt, dann weiß man heute, dass da ganz viele gute Bakterien auf dem Weg einmal sind, die das Baby mitnehmen darf. Ja, das kriegt dann irgendwie in die Nase, in den Mund, das kommt in den Darm, ins Mikrobiom im Darm. Und das hilft zum Beispiel dem Organismus und dem Immunsystem, diese Immunkompetenz auszubilden. Und das heißt, dass Kinder, die per Kaiserschnitt auf die Welt kommen, eben statistisch ein erhöhtes Risiko für allergische Erkrankungen haben. Genauso ist es beispielsweise, wenn Kinder viel Paracetamol bekommen. Das ist oft, oder andere NSAIs oder so, Ibuprofen irgendwas, Iboflam-Saft für die Kinder. Weil was passiert da? Also ein Kind hat Fieber und dann gehen die Eltern gut meinend hin, weil auf dem Fieberthermometer irgendwie 38,7 steht, sagen, oh, das ist ja jetzt irgendwie schon fast Fieber. Wir hauen mal mit Paracetamol drauf, dass das arme Kind kein Fieber hat. Aber das Fieber, das ist ja letztlich Abbild eines intakten, arbeitenden Immunsystems, das da gerade seine Aufgabe erfüllt. Und jetzt kann man auf molekularer Ebene, kann man da Mechanismen erklären, aber man kann eben auch auf epidemiologischer Ebene, wenn man dann so Bevölkerungskohorten auswertet, sehen, dass Kinder, die in den ersten Lebensjahren viel von dem Paracetamol zum Beispiel bekommen, dass die auch ein erhöhtes Risiko für allergische Erkrankungen entwickelt haben, weil eben diese Lernerfahrung, die das Immunsystem in den ersten Lebensjahren macht, eingeschränkt wird. Ich will jetzt nicht das Paracetamol bashen, weil wenn ein Kind mit 40 Grad Fieber im Bett liegt, total dehydriert ist und einfach rumleidet, ja, dann bin ich der Letzte, der sagt, gib ihm kein Paracetamol. Ich habe es einfach als Beispiel rausgegriffen, weil es weil es interessant ist und auch eine gewisse Praxisrelevanz hat. Also ich habe es früher im Notdienst ganz häufig, genauso wie ich es jetzt skizziert habe, erlebt, dass Eltern sagen, ja, das hier 38,7 und ich sage, ja, was hat denn das Kind? Ja, Fieber, sage ich, genau, aber was hat es denn? Wie geht es ihm denn? Welche Beschwerden hat es denn? Naja, es hat halt Fieber. Also da ist immer so der Fokus drauf gewesen. Und da lohnt es sich dann in verschiedener Hinsicht, aber auch eben in Bezug auf das Risiko für allergische Beschwerden im späteren Lebensverlauf, mal das Gesamtpaket Kind anzugucken und zu schauen, okay, es ist jetzt gerade vielleicht indiziert und angebracht, weil es wirklich eben so hohes Fieber hat und es ihm einfach gar nicht gut geht, es ganz weinerlich ist und einfach jetzt schon eine Woche hier herumlaboriert und dann gebe ich ihm natürlich das Paracetamol, oder ob es ihm eigentlich ganz gut geht und einfach bei der Mama auf dem Schoß und sitzen darf und einen Tee trinken. Naja, das war ein kleiner Ausflug. Also, kurzer Roundup. Wir haben also allergische Symptomatiken, die entstehen, wenn die Genetik und die Umwelt so zusammenspielen, dass dann eben so eine Allergie entstehen kann. Und was dann passiert, ist, dass im ersten Schritt eine Sensibilisierung mit einem Allergen passiert. Und das kann eben alles sein, worauf wir allergisch reagieren. Also Pollen, Hausstaub, Milben, irgendwelche Pflanzen, Medikamente. Gibt es ja tausend Beispiele. Und dann lernt dieses Immunsystem, also dieses Allergen, kennen und ist sich aber nicht ganz sicher. Also die Unterscheidung, die Differenzierung in Körper-Eigen, Körper-Fremd, die gelingt irgendwie nicht ganz genau. Das heißt, das wird also detektiert und als fremd abgespeichert und aber unverhältnismäßig kritisch bewertet. Und wenn es dann in einem Zweitkontakt wieder mit diesem Allergen konfrontiert ist, dann dreht das Immunsystem total am Rad und denkt, oh Gott, Gefahr, Gefahr, und macht eben diese Überreaktion, also diese Hypersensibilitätsreaktion des Immunsystems mit einer ganz unverhältnismäßig hohen Aktivität. Und das macht dann die Symptome, die wir alle kennen. Also Niesen, Juckreiz, Rötung, Tränenfluss, Atembeschwerden, Magen-Darm-Beschwerden. Also ganz klassisch jetzt eben bei den Pollen die allergische Rhinitis oder Konjunktivitis, wenn die Nase läuft und die Augen tränen. Aber bei Nahrungsmittelallergien eben, wenn man dann Bauchschmerzen hat, Verdauungsprobleme. Und das sind immer diese also die Immunantwort, gibt es dann diese Kardinalsymptome mit Rumor, Tumor, Kalor, Dolor, also wie sagt man es auf Deutsch, also so Schwellung, Rötung, Erhitzung, da sieht man immer, da ist dann Aktivität im Immunsystem und das ist an Punkten eben total adäquat, aber bei der Allergie nicht, beziehungsweise nicht in dem Ausmaß. Und die Extremform einer allergischen Reaktion, das ist die Anaphylaxie. Das habe ich im Rettungsdienst als Notarzt auch regelmäßig gesehen. Und da werden alle richtig flott, weil das kann tatsächlich in die Hose gehen. Da ist diese Überreaktion so groß und so unverhältnismäßig, dass die Leute schockig werden, kreislaufinstabil und reanimationspflichtig. Und wenn es ganz doof läuft, das habe ich zum Glück nie erlebt, aber kann über diese Schwellung in den Atemwegen, die eben durch diese Überreaktion des Immunsystems passiert, der Atemweg auch so verlegt werden, dass man die Leute gar nicht mehr regulär intubiert kriegt. Und da fängt auch der abgezockteste Anästhesist mit 30 Jahren Berufserfahrung an zu schwitzen. Genau, also das ist die Extremform einer allergischen Reaktion. Und jetzt haben wir ganz gut beschrieben, was passiert, also bei der Allergie. Was ist die Allergie? Und jetzt möchte ich das noch ein bisschen einbetten, und zwar in das Forschungsfeld der Psychoneuroimmunologie. Wenn man richtig klugscheißen will, kann man auch von der Psychoneuroendokrinoimmunologie sprechen. Das ist also das Forschungsgebiet, das in einer naturwissenschaftlichen Sprache formuliert, wie diese verschiedenen Ebenen in unserem Organismus, also zum Beispiel das Immunsystem, das endokrine, also Hormonsystem, das Nervensystem, wie die mit der Psyche miteinander rückbezüglich in Verbindung stehen. Und dann gibt es ganz verschiedene Näherungsrichtungen, aus denen man das beschreiben kann. Also zum Beispiel sieht man, dass es eben bestimmte Immunzellen gibt, die nicht nur innerhalb des Immunsystems Systeme und Signalwege aktivieren, sondern auch mit dem Nervensystem kommunizieren und auch mit unserem psychischen Erleben. Und dass eben das psychische Erleben nicht nur durch das Immunsystem bedingt wird, sondern auch von der Psyche mit beeinflusst wird. Ich will an dieser Stelle jetzt nicht weiter darauf eingehen, das wäre ein Thema für einen eigenen Podcast, aber das als Grundgedanke biete ich euch an. Und dann eine Studie von Decker et al. Aus 1957, das hat man damals noch durch die Ethikkommission bekommen, was sie da gemacht haben. Die haben nämlich Asthmatiker genommen, haben denen so ein Mundstück angeboten und über dieses Mundstück Allergene zugeführt, auf die eben diejenigen Asthmatiker allergisch reagiert haben und haben so Asthma-Attacken provoziert. Richtig gemein. Und das haben sie wiederholt gemacht. Und dann hat dieser Decker, dieser gemeine Hund, hat den Leuten weiter das Mundstück gegeben und so getan, als ob halt jetzt das passiert, was immer passiert, nämlich jetzt kriegst du das Allergen und dann fängst du gleich ganz böse an zu husten, hat aber keine Allergenzufuhr mehr gemacht. Das heißt, diese Probanden, die haben nur das Mundstück bekommen. Und dann war das Mundstück als konditionierter Reiz, weil das Mundstück an sich ist ja eigentlich ein neutraler, ein ursprünglich ungefährlicher Reiz. Das alleine hat trotzdem gereicht, um wieder diese Immunreaktion mit dem Asthmaanfall zu produzieren. Und das ist ja total abgefahren und jetzt ein konkretes, lebensechtes Beispiel dafür, wie wir eben durch die Psyche den Asthmaanfall provozieren können. Weil auf molekularer Ebene kann man da jetzt kein Pathogen identifizieren, da kann man nichts, da gibt es ja keinen Grund für. Aber das Immunsystem war über die Psyche, über dieses Mundstück so konditioniert, dass es trotzdem dazu kam. Und jetzt haben wir die erste Frage zum Thema Allergie geklärt. Also was ist die Allergie, wie kommt es zur Allergie und wie können wir das ein bisschen verstehen? Wichtig ist eben, genetische Prädispositionen trifft auf suboptimale Lernumgebungen für das Immunsystem, so kann man es formulieren. Dann kann sich dieser allergische Phänotyp ausbilden, bei der es dann zu einer Überreaktion kommt. Und das macht die allergischen Beschwerden. Wenn wir jetzt überlegen, was kann man dagegen tun, dann ist der erste Schritt natürlich das Angebot der konventionellen Medizin. Was macht die, wenn man mit allergischen Beschwerden zum Hausarzt geht oder zum Dermatologen, der macht eine gute Anamnese, sagt, Herr Müller, was haben Sie denn für Beschwerden genau, in welchen Situationen denn, was können Sie denn da vielleicht als Trigger ausmachen und. Dann gibt es so Hauttests, der Prick-Test ist der bekannteste, aber es gibt noch andere. Man kann im Blut die so bestimmte Immunglobuline bestimmen, ein Gesamt-IgE, aber auch spezifisch auf einzelne Nahrungsmittel und Gräser beispielsweise. Es gibt so Provokationstests bei den Asthmatikern beispielsweise, wie das der Herr Decker in der Studie gemacht hat. Da gibt es Eliminationsdiäten, wenn man Nahrungsmittelunverträglichkeiten hat oder den Verdacht darauf. Genau, also es wird erstmal Diagnostik gemacht und das ist auch naheliegend, weil oft ist es zum Beispiel bei den Nahrungsmittelallergien gar nicht so einfach, das wirklich zu objektivieren und da genau rauszukriegen, wo wo das Problem liegt. Und für die Therapie gibt es die Akuttherapie. Und das sind im Wesentlichen so Antihistaminika, Corticosteroide, Leukotrienantagonisten, irgendwelche Medikamente, die die Überreaktion des Immunsystems eindämmen sollen. Also wir haben gesagt, das Immunsystem, das macht Panik-Panik-Panik-Modus. Und dann gehen wir her und sagen, ey Immunsystem, chill mal eine Runde. Komm mal ein bisschen runter, ist alles gut, keine Sorge. Aber wir machen das mit Gewalt. Ja? Wir nehmen, wenn wir zum Beispiel Antihistaminika, da steckt es ja im Wort drin, wenn wir die geben, dann regulieren wir die Aktivität dieser Histamine runter. Und das hat zur Folge, dass die Immunreaktion schwächer ausfällt. Und das Gute ist, das funktioniert. Also das ist super Akuttherapie, die mechanistisch kausal funktioniert. Das Problem ist, dass viele Leute sich natürlich abhängig davon fühlen und die auch Nebenwirkungen haben. Also häufig machen die müde oder Steroide haben ja 1000 Nebenwirkungen, die man vor allen Dingen auf die lange Sicht vermeiden möchte. Und deswegen gibt es auch aus der konventionellen Schulmedizin noch die Möglichkeit der Hyposensibilisierung. Und ich sage immer, das ist wie eine Konfrontationstherapie für das Immunsystem im Nachhinein. Also ich habe beschrieben, wie wichtig das adaptive Immunsystem eben ist und die Entwicklung in den ersten Lebensjahren. Und wenn jetzt jemand auf Erdnüsse oder also Bienengift oder sowas, vor allen Dingen bei den Anaphylaxie-Patienten, da macht man das oder versucht das, weil das klappt nicht immer. Da geht man her und bietet dem Immunsystem regelmäßig über die Haut oder oral über den Mund eben dieses Allergen an und fängt es ganz, ganz, ganz niedrig dosiert an, um zu zeigen, Immunsystem, schau mal, das ist ganz ungefährlich. Schau mal, wir machen das jetzt so klein und bieten dir das in so einem kleinen Haps an, dass du es dir mal angucken kannst und merken, ist gar nicht so gefährlich. Und 2 Wochen später macht man das nochmal und in einer leicht erhöhten Dosierung. Und dann merkt das Immunsystem immer noch, hey, ist ja eigentlich gar nicht so schlimm. Und dann macht man es halt nochmal und erhöht eben schrittweise diese Dosis mit der Idee und auch häufig dem guten Erfolg, dass eben diese allergischen Beschwerden zurückgehen, beziehungsweise bei einer Anaphylaxie oder einer Prädisposition oder in der Vergangenheit einer Anaphylaxie, dass eben das möglichst nicht mehr auftritt, weil es eben lebensgefährlich ist. Und das habe ich schon erwähnt, das funktioniert super und nachvollziehbarerweise haben Leute auch Interesse irgendwie an naturheilkundlichen oder lebensstilbasierten Methoden. Und da möchte ich euch jetzt einfach noch einige Punkte anbieten. Wichtig ist zu sagen, das ist totale Erfahrungsmedizin. Also wie es leider so oft im Lebensstil und naturheilkundlichen Bereich ist, wo keine großen finanziellen Interessen da sind, das kann man ohne irgendwelche verschwörungstheoretischen Sphären zu betreten so sagen. Da gibt es halt keine Pharma, die ein paar Milliarden in irgendwelche Trials reinbuttert und man dann näher an die Wahrheit drankommt, sondern das ist viel, ja, Erfahrungsmedizin trifft es ganz gut und braucht auch eine gewisse Personalisierung und muss man am Ende vielleicht einfach ausprobieren und gucken, wo man eine Affinität dazu hat. Ein Punkt, der naheliegend ist und den auch natürlich konventionelle Ärzte empfehlen, ist die Allergenvermeidung. Das heißt, wenn jemand jetzt Pollenallergie hat und sich dann in der Hochsaison aufs Feld stellt und seine Lieblingslieder trällert, der wird natürlich massive Beschwerden haben. Wenn der aber hergeht und zu Hause Luftfilter, so HEPA-Luftfilter innen installiert, wenn er von draußen reinkommt, eine Nasendusche macht, wenn es gerade geregnet hat, lüftet und sowas, eben alles, um irgendwie die Allergene möglichst fernzuhalten, dann wird er natürlich auch weniger Beschwerden haben. Jetzt ist das aber aus meiner Sicht ein zweischneidiges Schwert oder zumindest ein interessanter Punkt, den man diskutieren kann. Weil die Luftfilter, die funktionieren super, aber wenn wir jetzt sagen, das Immunsystem hat irgendwie verpasst, sich mit den Pollen auseinanderzusetzen und zu sehen, die sind überhaupt gar nicht gefährlich. Und dann bin ich so überprotektiv meinem Immunsystem gegenüber und sage, oh Gott, du armes Immunsystem, jetzt darfst du da auf keinen Fall Kontakt mit haben, dann ist das auf eine Art widersprüchlich zu der Hyposensibilisierung und der Idee, dass man das eben auch nachlernen kann. Und diese Erfahrung, die habe ich ganz konkret gemacht. Ich hatte früher Asthma. Ich habe das, muss ich ehrlicherweise dazu sagen, nie formal diagnostiziert bekommen, aber ich hatte die ganz klassischen Symptome. Ich hatte Gienen, so Obstruktion, dann habe ich schlechtere Luft gekriegt, das war alles im Rahmen, aber ganz, ganz klassische asthmatische Beschwerden. Und dann bin ich irgendwann hergegangen und wenn ich das gemerkt habe, dass das kommt, dann habe ich mich ganz bewusst sozusagen dieser Symptomatik hingegeben, ja, mit Entspannung und mit Liebe habe ich gesagt, aha, jetzt passiert gerade das und das. Manche Leute, die machen innere Kindarbeit, ist auch sinnvoll, aber ich habe wie innere Immunsystemarbeit gemacht und mein Immunsystem ein bisschen an die Hand genommen und habe ihm gezeigt, so vom Gefühl innerlich, ey, alles gut. Schau mal, du reagierst jetzt total unverhältnismäßig, aber brauchst du gar nicht. Chill mal eine Runde. Und ich glaube, das war ein wesentlicher Baustein dafür, dass ich jetzt seit 4 Jahren zero asthmatische Beschwerden habe. Ich habe das einfach nie wieder seit 4, 5 Jahren. Kann ich jetzt beweisen, dass das der Schlüssel war? Nein, keine Ahnung. Ich habe auch andere Sachen mit meiner Atmung gemacht. Vielleicht haben die auch dazu beigetragen. Aber es ist aus meiner Sicht doch ein Hinweis darauf, welche Power in unserer Psyche liegt, und zwar in jede Richtung. Und auch in Bezug, wenn wir jetzt über Immunsystem sprechen und eben vor dem Hintergrund, dass es so eindrückliche psychoneuroimmunologische Forschung gibt. Ein weiterer Gedanke, den ich euch anbieten möchte, wäre zu sagen, okay, das Immunsystem, das ist irgendwie überfordert, ja, irgendwie kriegt es nicht richtig hin. Und wenn wir dann hergehen und dem Immunsystem optimale Bedingungen ermöglichen, damit es eben souverän und nüchtern seine Aufgabe erfüllen kann, dann gehört dazu auch eine adäquate Mikronährstoffversorgung. Und das spielt von dem, was ich für mich so entdeckt habe, bei meinen Klienten und von Erfahrungsberichten anderer Leute, für denen ich was halte, Vitamin C natürlich eine Rolle. Klar, hat eine wichtige Rolle im Immunsystem. Das Vitamin E, vor allen Dingen das Vitamin D. Vitamin D ist auch ein großes Fass. Ich würde sagen, oder von dem, was ich sagen würde, ist es da wichtig, tatsächlich in höhere Bereiche mit dem Vitamin D reinzukommen, nicht nur im Referenzbereich zu liegen. Also eher dort, wo so unsere Vorfahren vor 10.000 Jahren waren, nämlich 80 bis 100 Nanogramm pro Milliliter. Und der Referenzbereich startet schon bei 30. Der Großteil der Deutschen liegt tatsächlich da drunter. Also die schaffen noch nicht mal das. Aber das würde ich zum Vitamin D sagen. Und Omega-3-Fettsäuren, die werden auch heiß diskutiert. Meine Erfahrung ist, wenn man die auch dazu nimmt in das Gesamtpaket, können die auch helfen. Also Vitamin C, E, D und Omega-3. Und dann gibt es einen weiteren Punkt aus der Komplementärmedizin, die Eigenbluttherapie. Das ist nichts, was spezifisch für allergische Beschwerden angewandt wird, sondern man kann es auch für Infektionen, Hauterkrankungen im weitesten Sinn, bei rheumatischen Erkrankungen, Autoimmunerkrankungen anwenden. Die Idee ist, dass aus der Vene meistens Blut entnommen wird und dann meistens intramuskulär wieder gespritzt wird und es auch wie die Hyposensibilisierung eben regelmäßig und über einen längeren Zeitraum gemacht wird, wieder mit der Idee, Immunsystem, guck mal, ich biete dir jetzt was an, womit du arbeiten kannst und wieder in deine Balance kommen. So kann man es vielleicht ein bisschen plump formulieren. Und jetzt höre ich meine ganzen konventionellen Kollegen rufen, ja, das ist doch totaler Humbug, da gibt es ja gar keine Daten für. Und vielleicht haben die einen Punkt, weil wenn ich zum Arzt gehe, das selber bezahle, dann Blut entnommen kriege, ja, hier Peaks, wow, und dann kriege ich es nochmal in den Popo gespritzt, wow. Also wenn das keine ritualisierte Beziehungsmedizin mit einem sehr, sehr guten Placebo-Potenzial ist, dann weiß ich auch nicht. Und es stimmt, es gibt keine guten Daten dazu und ich würde aber meinen gutmeinenden Kollegen als Rückfrage stellen, was ist denn euer Angebot? Cetirizin bis ans Lebensende? Natürlich kann man das machen. Aber gerade diese Eigenbluttherapie, da habe ich bei einem hemdsärmeligen, gestandenen, super rationalen Hausarzt im Studium mal ein Praktikum gemacht und der hat darauf geschwört. Der war weit weg davon, irgendwelche esoterischen Nonsens-Sachen seinen Patienten zu verkaufen zu wollen. Aber der hat es probiert und hat gesagt, ich habe einfach so gute Erfahrungen damit, ich mache das. Und liegt es jetzt intrinsisch in dieser Eigenbluttherapie verankert, die Wirkung? Oder ist es eben das, was ich beschrieben habe und was Kritiker vielleicht anführen würden, nämlich in dem Ritual und der Beziehung, die da gestaltet wird über mehrere Wochen oder Monate? Das weiß ich nicht. Aber es ist eben ein Paradebeispiel dafür, dass es mich überhaupt nicht juckt. Das ist ein Beispiel dafür, wo man wirklich sagen kann, wer heilt, hat recht. Das ist ein sehr niedriges Risiko, das ich eingehe mit einem relativ großen potenziellen Mehrwert. Deswegen würde ich, hätte ich jetzt allergische Beschwerden, das auf jeden Fall probieren. Und abschließend möchte ich nochmal zur Seele, zur Psyche was sagen, weil auch da habe ich ja auf eine Art, ich habe das nicht so konzeptualisiert und in irgendeinen formalen Rahmen gepackt, aber habe ich ja mit meinem Asthma super Erfahrungen gemacht und letztlich kann man das auch anleiten und da eine konkrete Technik für nutzen. Und wenn ihr auf YouTube beispielsweise Hypnose, Meditation, Visualisierung, Selbsthypnose, irgendwas plus Allergie eingebt oder Allergy auf Englisch, Hypnosis, gibt es noch ein bisschen mehr, dann werdet ihr einen großen Schatz an Audiodateien und eben Anleitungen finden, von denen ich weiß, dass sie manchen Menschen schon sehr, sehr gut geholfen haben. Und damit hätten wir die zweite Frage geklärt, was können wir gegen allergische Beschwerden machen? Haben skizziert, dass das, was die konventionelle Medizin anbietet, Hand und Fuß hat. Das sollte man auf jeden oder darf man auf jeden Fall nutzen. Wenn man sagt, auf die lange Sicht nervt mich das und ich will vielleicht sogar die Möglichkeit haben, das richtig loszuwerden, als ganz abhängig zu sein den Rest meines Lebens von irgendwelchen Antihistaminikern und so, dann wären das so ein paar Punkte, die ich jetzt skizziert habe aus der Komplementärmedizin und Lebensstil, Mikronährstoffversorgung und Selbsthypnose, die da, glaube ich, manchen Menschen wirklich ein gutes Angebot machen können, die man nicht so quantifizieren, objektivieren und eben und gut mit Daten belegen kann, aber die aus dieser Erfahrungsmedizin, die ich eingangs erwähnt hatte, eben oft Erfolg versprechen. Das waren meine Gedanken für heute. Habt es gut, seid gut zu den Menschen um euch. Ich freue mich auf die nächste Folge und wenn ihr dann wieder reinhört. Das war eine weitere Folge im Podcast Länger Leben. Wenn du schon ein paar Mal reingehört hast, dann wirst du es längst bemerkt haben. Es geht um so viel mehr als nur darum, länger zu leben. Nämlich ganz grundsätzlich die Frage, wie wir die beste und gesündeste Version von uns selbst werden. Denn dadurch schaffen wir nicht nur die besten Voraussetzungen, um tatsächlich gesund alt zu werden, sondern auch dafür die Aufgaben, für die wir angetreten sind, zu erfüllen und tragende Beziehungen zu den Menschen in unserem Leben zu entwickeln. Ich kombiniere moderne Medizin mit neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen und einem gesunden Pragmatismus, um dich dabei zu unterstützen, genau das zu erreichen. Ich arbeite auch im 1:1 mit Menschen zusammen. Und wenn du Interesse an solch einem persönlichen Mentoring hast, dann lass uns sprechen. Auf moritzbinder.com findest du mehr Infos und die Möglichkeit, einen unverbindlichen Termin zum Kennenlernen zu buchen. Für jetzt danke ich dir, dass du heute dabei warst. Alles Gute und bis zur nächsten Folge.